Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Wir sind wieder bei den Trailtypen und ich habe heute einen Gast, mit dem ich gerade eben schon im Vorgespräch gesagt habe, wir gehen wieder so ein bisschen an Back to the Roots der Trailtypen, denn ich habe mal damit angefangen, mir Menschen einzuladen, die schon sehr lange mit diesem Trailrunning beschäftigt sind, ohne dabei Profis zu sein und damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude zu laufen und so ein bisschen was für den Lifestyle Trailrunning zu tun. Und mein Gast heute, der macht das doch tatsächlich auch schon länger als ich. und ihr kennt ihn. Wer schon mal nach Trailrunning gegoogelt hat und auf YouTube geschaut hat und in diesem Internet, der wird schon mal auf den Blog Up to the Top gestoßen sein und dessen Inhaber, Schreiber, Gründer, Autor habe ich heute hier. Bei mir ist der Steve. Hi Steve.
Ach, Sascha, hi, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass es nach so vielen Jahren mal funktioniert hat irgendwie. Also ja. Ist ja nicht so, also wir haben es ja bisher nicht so wirklich, glaube ich, versucht, gell? Wir leben schon so lange miteinander, nebeneinander, genau. Schreiben nebeneinander ständig. Und jetzt haben wir es dann doch endlich mal geschafft.
Genau, du hier, jetzt heben wir die Beziehung aufs nächste Level.
Genau, jetzt, Next Level Beziehung hier im Podcast. Ja, du bist Blogger seit, wenn man in deine About You Core reinguckt, irgendwie 2009. Das ist schon echt lange, dass du.
Da ging's los, ja.
Ja.
Damals noch mit einem Blog über meine Tour zum Kilimanjaro. Genau, da war ich schon mehr so der Wanderer. Hab da angefangen zu bloggen, um den Leuten zu Hause ein bisschen was zu zeigen. Genau, irgendwann wurde dann aus dem Wanderer-Steve der Trailrunner-Steve und der Blog blieb und genau, nur das Thema hat sich so ein bisschen geändert.
Ja, wobei, ne, Wandern und Trailrunning, böse Menschen sagen, das ist fast dasselbe. Je nach Leistungsklasse ist es dann wahrscheinlich auch dasselbe. Ja.
Genau, wobei es aktuell aber relativ ruhig ist auf dem Blog. Also früher habe ich nach jedem Lauf gefühlt einen Blogartikel geschrieben und Bilder hochgeladen und mittlerweile, keine Ahnung, kann ich die an einer Hand im Jahr abzählen, glaube ich.
Das hat man früher noch gemacht, ne? Dieses Bloggen.
Ja, genau, früher. Dann kam dieses Instagram, dann YouTube und du weißt ja gar nicht mehr, welche Social-Media-Kanäle du heute alle bedienen sollst. Gell? Und so ein bisschen Privatleben hatten wir ja auch noch.
Ja, das stimmt wohl.
Schwierig.
Schwierig. Ja, deswegen bin ich irgendwann zum Podcasten gekommen. Das ist einfacher als Blogartikel schreiben. Geht irgendwie schneller von der Hand. ja. Deswegen bin ich dazugekommen irgendwie. Ja, du machst, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich schätz uns mal ungefähr selbes Alter, vorsichtig geschätzt.
Ich habe ja auch keine Ahnung, wie alt du bist.
Dann sag einfach ja.
Ich habe nächste Woche meinen runden Geburtstag.
Okay, dann bist du ein bisschen älter als ich. Außer du wärst deutlich jünger als ich.
Ja, es ist kein 30er.
Okay, du bist, ist aber auch noch kein 50er.
Nein, genau.
Potsblitz, dann bin ich älter.
In der Mitte können wir uns treffen.
Dann bin ich älter als du. Wunderbar. Dann wäre das auch geklärt. Hätten wir uns da vorsichtig rangetastet, ohne nach dem Alter zu fragen. Du machst das schon eine Weile. Wie bist du denn überhaupt vom Wandern damals oder erstmal, wie bist du zum Wandern gekommen? Du wohnst aktuell in Bad Reichenhall. Da bist du,
in ist Bad Reichenhall, deine ja.
Homebase. Du kommst.
Seit 2009 wohne ich hier. Komme aber ursprünglich aus Hessen. Hört man ja auch so ein bisschen am Dialekt. Gell?
Ein bisschen also, hört man
Martin
noch.
Schneider lässt sich da nicht leugnen. genau, und es ging klassisch los mit den Eltern damals, der verhasste Wanderurlaub, der dann doch irgendwann Spaß gemacht hat, komischerweise mit der Zeit. Und als man nicht mehr mit den Eltern in den Urlaub musste, ist man trotzdem zum Urlaub in die Berge gefahren, quasi ganz freiwillig, ohne Zwang. Genau, und durch die Bundeswehr hat es mich dann irgendwann hier runter in den Süden verschlagen, 2009. Und seitdem kriegt mich hier auch keiner mehr weg.
Das passiert manchmal, wenn man bei der Bundeswehr ist, gell? Dass man, wenn man Glück hat, darf man lange da bleiben, wo man angekommen
genau.
ist. Ja. Jetzt siehst du nicht aus wie ein Tragtier, weil die sitzen da ja in Bad Reichenhall, ne? Die Tragtierkompanie. aber doch irgendwie was mit Bergen zu tun.
Genau, also bin bei den Gebirgsjägern, habe da aber einen ruhigen Bürojob, komme aber trotzdem genügend raus an die frische Luft und da kann man Hobby und Beruf ganz gut miteinander kombinieren.
Hm. Wie hast du mit dem Laufen angefangen? Hast du irgendwie so einen klassischen Leichtathletik-Hintergrund, wie man das bei vielen Leuten kennt? Oder bist du eher so einer, der aus Versehen da dazugekommen ist, so wie ich, so Midlife-Crisis und so Geschichten?
Ja, also so von 6 bis 12 war ich durchaus in der Leichtathletik unterwegs, so der klassische Dreikampf, was man als kleiner Junge so macht, wenn man da in dem Sportverein landet. Dann kamen die wilden Jahre, so mit mehr so mit Rock'n'Roll und Alkohol. Sex und Drogen gab es da mit 12, 13 noch nicht, aber
schade eigentlich, gell? Da haben wir immer drauf gehofft in dem Alter.
Genau. Aber nee. Stand da das Partyleben im Fokus, genau. Und dann irgendwann, als es mich dann hier runter verschlagen hat, bin ich dann so nach und nach in diese Trailrunning-Bubble so reingekommen. Durch die Tassanis, also Stefan Tassani hat hier so ein Laufsportgeschäft, der ist ja in der Szene relativ bekannt. Bin ich dann an den Gripmaster bekommen. Den kennen vielleicht die vor 10, 12 Jahren da im Trailrunning-Bereich unterwegs war noch. Konnte da mit Philipp Reiter ab und zu mal laufen. Der wohnt ja hier in der Ecke und mit der Julia Böttger über so Trailrunning Treffs, die sie am Wochenende organisiert hat. Und dann bin ich nach und nach in diese Bubble da reingewachsen und ja, so kam dann eins zum anderen.
Das war noch die alte Zeit, ne?
Genau.
Ja. Das sind jetzt drei alte Namen, obwohl die Menschen gar nicht so alt sind. Um das mal vorsichtig zu sagen, aber das ist, es sind auch so die Namen, mit denen ich damals noch angefangen habe. Der Gripmaster, der Rasenreporter im Trail-Magazin war.
Genau.
Immer mit seiner Kamera in der Hand und der Zauberlehrling Philipp Reiter hinterher. das waren spannende Dinge. Ja. Da hast du beste Gelegenheiten da unten in Bad Reichenhall. Ich kann mich noch an die Geschichte erinnern, als das dann angefangen hat mit, ich glaube, das war damals für die Fortrails, als sie angefangen haben, die Werbetrommel zu rühren mit diesen Revierguides waren es nicht, sondern es waren diese Sky Races, ne? Die der Cripmaster aus der Taufe gehoben hat, aus irgendeinem Scherz, glaube ich.
Genau, die Fortrails waren 2015 hier in der Region, glaube ich. Genau, die haben in Berchtesgaden angefangen, sind dann am ersten Tag von Berchtesgaden nach Bad Reichenhall. Dann ging es, glaube ich, von Bad Reichenhall Richtung Inzell und dann von Inzell aus irgendwie über Lofer, Maria Alm dann nach Österreich rüber. Und in Vorbereitung auf die Fortrails haben der Grippi und der Philipp damals, glaube ich, die Höhenmetertage ins Leben gerufen. Und zusammen mit dem Trail-Magazin hat der Grippi dann damals diese Sky Race. Da gab es ja das Dötzi Sky Race, ganz bekannt hier in Bad Reichenhall. Dann gab es, glaube ich, das Altkönig Sky Race im Taunus bei Frankfurt. Genau, da war der Donald Schuster, Don Downhill. Sagt dem einen oder anderen vielleicht auch noch was aus der Szene. Dann ganz groß mit dabei. Und noch so 2, 3 andere Sky Races, die dann da irgendwie aus dem Boden gestampft worden sind. Und das war richtig cool.
Mhm. Ja, Mainz hat er auch besucht an der Mosel. Ich hatte da
auch noch eins gewesen. Ja, richtig.
Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Es hat auch irgendwann eingeschlafen, die ganze Geschichte. Aber ja. Du bist ja auch Läufer, du bist ja nicht nur Blogger. Du hast ja auch schon einiges gemacht, wenn man sich durch deine Anfangstage im Blog liest, damals, als man noch gebloggt hat. Du hast gesagt, nach jedem Lauf hast du einen Bericht gemacht. Da gab es ja aber auch, ich sag mal, große Sachen. Mir ist so, dein Besuch in Kanada ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, als du da gelaufen bist. Was hat dich denn dahin verschlagen damals?
Das war eine ganz wilde Geschichte. Also den ersten Wettkampf habe ich 2012 gemacht. Das war damals der Halbmarathon beim Rennsteig, so zum Einstieg. Und dann, keine Ahnung, ich glaube 4 oder 5 Wochen später der Super Trail beim Zut, damals 2013. Nee, 2012, genau. Und dann habe ich ein Rennen gesucht, irgendwann Ende 2012, Anfang 2013, dass ich 2013 machen will, weil ich gesagt habe, hey, cool, so ein Ultra im Jahr ist ja eine coole Sache und Wettbewerbe und Wettkämpfe ist ja auch was Feines. Musst dir keine Gedanken machen, hängst deine Startnummer dran und läufst los. Und hatte aber ein festgegebenes Urlaubsfenster in diesem Jahr 2013 und habe irgendwie kein Rennen gefunden, was da in den August reingepasst hätte in die Planung. Und durch Zufall ist mir dann ein Account von einem Rennen in Kanada auf Twitter gefolgt. Und ich gucke so, ist so Squamish 50, folgt dir jetzt? Und habe mir das angeschaut, ich so, hey cool, das ist ja ein Rennen in Kanada und das ist im August. Das passt ja genau mit meiner Urlaubszeit, mit meiner Urlaubsplanung. Und dann habe ich mich dort angemeldet und bin nach Kanada rübergeflogen. Hab noch einen Kumpel gefragt, hat gemeint, ey, Kanada ist cool, da komme ich auch mit. Ich hatte zwar mit Laufen überhaupt nichts am Hut, aber ich gucke mir die Gegend mal an und begleite dich. Ja, dann sind wir nach Kanada rüber geflogen. Er hat sich dann noch am zweiten oder dritten Tag für das 23-Kilometer-Rennen angemeldet. Sein erster Trail-Wettkampf dann quasi. Mhm. Und ich bin die 50 Meilen dann gelaufen. Ja, und so ist dann die Liebe zu Kanada entstanden. Und es war dann der erste von mittlerweile insgesamt 5 Aufenthalten mit Rennen drüben in Kanada.
Mhm. Was ist denn da so das Besondere? Warum muss man denn nach Kanada zum Laufen gehen?
Ja, muss man das unbedingt.
Also warum will man denn nach Kanada zum Laufen?
Keine Ahnung. Also das hat sich halt, wie gesagt, so ergeben. Ich war noch nie in Kanada und fand allgemein Trailrennen cool. Und hab gemeint, komm, das passt ja. Und war da drüben dann ganz geflasht von der Community, weil die halt eine ganz andere Herangehensweise haben als wir in Deutschland oder in Europa. Da gibt es keine Pflichtausrüstung. Hm. Das fand ich schon mal cool. Also bist komplett für dich selbst verantwortlich, nimmst halt mit, was du brauchst. Und im Ziel ist kein großes Brimborium und sowas. Du stehst einfach da, kommst an, der Race Director umarmt dich, fragt dich, wie es war. Und dann gibt's Bier und Burger. Und das war halt so eine Herangehensweise, die mir richtig getaugt hat irgendwie. Und auch beim Start gibt's dann kein AC/DC oder kein Highway to Hell und keine Ahnung was da gespielt wird, sondern es gibt ein kurzes Race Briefing und dann stellt der Race Director fest, oh, es ist ja schon kurz nach Start und lauft los und wir sehen uns. Ciao. Also. Und ja, das war halt irgendwie so dieses Lockere und dieses Low-Key Operations und das hat mir irgendwie getaugt.
Das hört man ja immer wieder über diese nordamerikanische Laufszene, ne? Das ist irgendwie, ich stelle mir gerade Trailläufer in Flanellhemden und keine Ahnung, die Kanada sind da hier mit den Flanellhemden, ne? Die stelle ich mir gerade vor, so ganz locker gechillt mit dem Bier in der Hand an der Startlinie. Also dann Ziel nachher später, aber das ist ein großer Unterschied zu du hast ja gerade eben gesagt, zu Rennsteig, das war dein erster Traillauf. Wenn man den Rennsteig so nennen kann, dann scheiden sich ja die Geister. Es ist ein schöner Landschaftslauf. Genau. Das auf jeden Fall. Aber das ist ja, glaube ich, so ziemlich das Gegenteil dann gewesen von dem Squamish 50, oder? So wie ich den Rennsteig in Erinnerung habe.
Ich glaube, eine Pflichtausrüstung gab es auch nicht beim Rennsteig. Von daher, zumindest auf dem Halbmarathon nicht. Es war ein bisschen mehr los als in Squamish. Die Strecke ist halt auch komplett überhaupt nicht vergleichbar. Also beim Rennsteig bist du ja quasi so auf Forststraßen unterwegs, wie du es vielleicht aus Deutschland kennst, und auf Waldwegen. Und in Kanada ging es dann über Wurzelpfade und das war vom technischen Anspruch her, obwohl es jetzt quasi Deutschland vergleichbar im Mittelgebirg unterwegs war, so auf 400-500 Meter über Meereshöhe, war das technisch so anspruchsvoll, dass es mich da doch schon ganz schön geschreddert hat.
Wie hast du dich denn da drauf vorbereitet? Auf dieses Rennen in Kanada irgendwie besonders oder gar nicht, so wie du jetzt gerade guckst?
Nö, ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Also ich war ganz normal zu Hause in den Bergen unterwegs, aber das wird schon irgendwie passen und am Ende schaffst du das schon irgendwie. Und so keine spezielle Vorbereitung.
Und hat funktioniert, sonst wäre es ja, glaube ich, nicht wiedergekommen, oder?
Hat funktioniert, ich war zwar am Ende und lag mit Krämpfen 5 Kilometer vom Ziel auf dem Trail und konnte nicht mehr aufstehen, aber ich bin ins Ziel gekommen und es hat gepasst und hat auf jeden Fall gelangt, nochmal wiederzukommen.
Du hast ja da auch den Race Director, glaube ich, kennengelernt, ne? Den Gary Robbins, den kennt man ja auch.
Genau, ja. Der war da ganz geflasht, weil wir da quasi als 2 Europäer, als 2 Deutsche hingekommen sind und im Vorfeld, wir waren ja 2 Wochen vor dem Rennen schon vor Ort gewesen und da quasi alle Hotspots irgendwie abgelaufen sind und überall mal waren und gepostet haben und der war da so geflasht. Und hat uns so gefeiert, als wir dann 2013, 2014 wieder dort waren. Das ist ja total aus dem Häuschen gewesen. Dann kamen wir ja 2016 wieder. Da waren wir dann schon zu dritt gewesen. 2018 waren wir dann wieder vor Ort. Da waren wir dann zu 6, glaube ich. Okay. Und 2019 waren wir dann schon zu 10. oder 11.
Wow.
Ja. Und es ist eine Freundschaft entstanden im Prinzip. Also wir haben heute immer noch Kontakt, zwar nur über Social Media, aber trotzdem, wir schreiben uns da in unregelmäßigen Abständen und wenn irgendwas ist, kann ich nach jeder Zeit anschreiben. Das ist schon eine coole Sache.
Mhm. Waren das alles Leute aus deinem direkten Umfeld oder wen nimmt man denn da so mit? Wie hast du das denn da organisiert?
Nee, das waren alles Leute anfangs aus meinem direkten Umfeld. Genau, wir haben dort dann noch einen Amerikaner kennengelernt im dritten Jahr. Der ist dann mitgekommen, 2 Jahre oder 3 Jahre später. Aber ansonsten waren das alles quasi aus der Läufer-Bubble, aus dem Freundeskreis, Leute, die ich da begeistern konnte, mitzukommen.
Das klingt auf jeden Fall mal sehr lohnenswert. Ich sehe ja immer Bilder von den kanadischen Weiten, von diesen unfassbar viel Wald und sonst nichts. Und das ist ja auch echt was mich reizt. Ich bin jetzt vor kurzem wieder in den Wald gezogen, also in den Westerwald, um genau zu sein, nachdem ich ja lange Zeit an der Mosel gewohnt habe. Und wenn ich jetzt hier, ist natürlich kein Vergleich zu den Weiten, die man allein in Nordamerika so hat, in den Wäldern. Aber wenn du, egal wo du hinguckst, nur Grün siehst und Berge mit Grün, also ich finde, das hat schon was.
Ja, definitiv.
Das ist schon ganz schick. Das ist ein bisschen anderes Laufen als an der Mosel, aber so ist das. Wie sieht es denn bei dir da unten in Bad Reichenhall aus, Trailrevier technisch? Wie kann man sich das denn vorstellen für die jetzt noch nicht da unten waren?
Ja, wie sieht es bei uns aus? Also im Prinzip ja sehr, sehr bergig. So die klassischen flachen Passagen suchst du erstmal vergebens, außer du läufst Richtung Norden, dann wird es dann schon flach. Mhm. Aber ansonsten kann man schon ordentlich Höhenmeter bei uns trainieren und viel welliges, kopiertes Gelände. Also die Oberschenkel freuen sich auf jeden Fall.
Ja, du hast jetzt vorhin gesagt, das ist jetzt ein bisschen ruhiger um dich geworden, um deinen Blog, um die ganzen Social-Media-Kanäle, aber du läufst trotzdem noch weiter. Du hast nicht irgendwie Pause machen müssen, großartig verletzungsbedingt, wie man das bei vielen kennt, die dann plötzlich verschwinden, irgendwie in der Versenkung, oder wie lief das bei dir ab? Warum hört man nichts mehr von dir?
Der Nachwuchs, der wird jetzt 2 Jahre alt, mein Sohn, im Juli. Der verändert dann doch einiges, was man anfangs vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Man denkt so, ja, komm, da kommt ein Kind und die Frau ist ja da und passt auf. Aber wenn man dann abends von der Arbeit nach Hause kommt, dann sind auf einmal andere Dinge im Fokus.
Ja.
Was sehr schön ist, was ich vorher nie gedacht hätte, dass das dann doch so viel Zeit und auch in Anspruch nimmt, aber auch trotzdem so viel Spaß macht. Und dann bleiben halt die Laufschuhe einfach mal irgendwo in der Ecke stehen, gell, und du kümmerst dich halt um dein Kind. Aber trotzdem habe ich es geschafft, dann irgendwie die Balance zu finden zwischen Arbeit, Laufen und Familie, um da mein Pensum, was eigentlich relativ wenig ist, im Vergleich zu dem, was manch andere da runterspulen. Also ich laufe in der Woche 50 Kilometer und 2.500 Höhenmeter, komme so auf, keine Ahnung, 5 bis 6, maximal 7 Stunden in der Woche, also eine Stunde pro Tag, und das lässt sich relativ gut unter den Hut bringen.
Ja. Ja, so Nachwuchs verändert einiges, wie du schon gesagt hast, ne? Und selbst wenn man dann vielleicht nachher noch irgendwie, wenn der Kleine schläft oder so, ne, dann geht man vielleicht noch laufen, dann schreibt man aber keine 2-3 Stunden mehr an irgendeinem Blogbeitrag oder schneidet irgendein Video dazu. Ne?
Genau.
Genau, ja, das kann ich also ja gut nachvollziehen.
Du gehst halt über zu den Early Birds, gell? Also was jetzt so vor den letzten 1-2 Monate, dass du halt morgens um 4 Uhr aufstehst und dann vor der Arbeit noch eine Runde runterspulst. Das kostet Überwindung am Anfang, aber wenn man da mal draußen war, dann tut es einem doch relativ gut und man denkt sich, jawohl, war die richtige Entscheidung.
Das ist ja was ich absolut nicht nachvollziehen kann und was mir jeder sagt, der frühmorgens laufen geht. Ich bin immer so furchtbar im Arsch, wenn ich, jetzt fange ich nicht so früh an mit Arbeiten, so 7:30, 8 oder so. Also eigentlich eine recht humane Zeit. Wenn ich aber davor noch ein Stündchen laufen gehen müsste ich ja voll früh aufstehen. Ich bin ja immer so gerädert.
Wie lange dauert das? Bei mir passt es gerade am Freitag eigentlich, weil Bundeswehr arbeitet jetzt am Freitag nicht ganz so lang. Gell? Da fällt um 11 Uhr bei mir zumindest dann der Hammer. Und das heißt, wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe und dann bin ich, keine Ahnung, um 5 Uhr am Trail oder um 4:30 und laufe dann so 1-2 Stunden und komme dann nach 4 Stunden Arbeiten um 11 zu Hause an, dann gibt es kurz Mittagessen und dann macht Junior Mittagsschlaf.
Ah.
Schon mal 2 Stunden Mittagsschlaf und da ist der Freitag ideal genutzt, würde ich sagen.
Ja, das stimmt wohl. Ja, wenn man sich dann so, ich muss leider mit dem kleinen Mittagsschlaf machen gehen. Also der schläft ja nicht alleine.
Ganz schwierig.
Aber kleiner Tipp, wenn die sich das erstmal angewöhnt haben, das kriegst du irgendwann nicht mehr raus und dann musst du immer und dann hast du keinen Bock.
Kein Problem.
Mittagsschlaf geht immer. Okay, gut. Ja, mit einem Pensum von knapp 50 Kilometer in der Woche und 2.500 Höhenmeter, jetzt wirst du wahrscheinlich vielleicht schmunzeln über die 2.500 Höhenmeter, weil du dich nicht großartig anstrengst, um die zu laufen, weil die einfach vor deiner Tür liegen, gehe ich mal von aus. Ne? Das ist genau, immer so, ja. wenn man den Menschen sagt, ich wohne ja auch nicht ganz flach hier und habe auch schon mal gern, was weiß ich, 400-500 Höhenmeter auf einem Zehner, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, dann wirst du jetzt wahrscheinlich auch wieder schmunzeln, aber gegen Flachland-Tiroler, die dann wirklich jeden Höhenmeter suchen müssen, da ist das natürlich auch wieder ein bisschen was anderes. Ne?
Ja.
Aber mit dem Pensum könnte man doch schon auch wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Hast du da aktuell Interesse dran oder fällt das hinten runter, weil du sagst, die Zeit ist rum erstmal?
Also Ich probiere mich in 3 Wochen am Zut. Also 2014 bin ich den 100er gelaufen und will mir jetzt, was haben wir jetzt? Genau, 9 Jahre später nochmal den 100er geben. Oder 110 sind es ja mittlerweile. Mhm. Genau, und da stehe ich in 3 Wochen an der Startlinie. Und dann mal schauen, was passiert.
Mal schauen, was passiert. Ja, es wird AC/DC kommen oder so und dann geht's los.
Wahrscheinlich, ja. Viel Pflichtausrüstung im Rucksack und dann geht's los, genau.
Dann schleppst du dich mit kiloweise Gepäck auf dem Rücken den Berg hoch.
Ja. Aber gut, ich weiß ja, worauf ich einlasse, von daher ist es ja dann quasi selbstgewähltes Leid. Aber ich freue mich auf jeden Fall, nach 9 Jahren nochmal zurückzukommen an die Strecke. Die hat mir die letzten Jahre nicht ganz so gut gefallen, wo es diesen flachen, keine Ahnung, diese flache 15 Kilometer am Schluss gab, weil sie diesen letzten Anstieg rausgelassen oder irgendwie verlegt hatten. Mhm. Aber jetzt scheint die Strecke doch weitestgehend wieder so zu sein, wie ich sie von 2014 her noch kenne. Und von daher war ich da relativ schnell mit der Anmeldung dieses Jahr.
Hast du den Zut die letzten Jahre verfolgt? Kannst du sagen, wie der sich verändert hat, so rein von der Organisation her? Weil 9 Jahre ist ja doch, da hat sich doch schon einiges getan in der Trailrunning-Szene, ne? Auch in der Wettkampfszene.
Ja, definitiv. Also wir sind ja damals noch in Greinau gestartet und es gab nur 2 Rennen. Es gab den 100er und den Supertrail, der damals, glaube ich, 62 oder 68 Kilometer lang war. Hm. Und jetzt gibt es ja 5 oder 6 verschiedene Strecken. 2.500 oder 3.000 Starter insgesamt, also ist auf jeden Fall größer geworden. Sie mussten ja auch das Startzielgelände dann nach Garmisch verlegen, weil es in Greinau in diesem Musikpavillon anscheinend zu eng wurde mit der Zeit. Hm. Also scheint schon ein riesiges Event geworden zu sein. Da war ja schon immer groß, der Zut,
ja.
Und ist jetzt nochmal eine Nummer größer, von daher bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. Aber ich finde es nach wie vor ein klasse Event und gerade mit den vielen Streckenvarianten, denke ich mal, auch ideal für Einsteiger, die einfach mal reinschnuppern wollen und dieses Rennfeeling da mitnehmen wollen. Und von daher hoffe ich, dass es dir noch lange geben wird.
Hm. Das Veranstaltungssterben hat man jetzt ja auch in den letzten Jahren mitbekommen, ne, dass diese kleinen und mittleren Läufe so langsam irgendwie, ja, dass es denen an Teilnehmern mangelt. Ne? Das kriegt man ja auch immer wieder mit. Da scheint der Zut ja dann doch noch ganz gut verschont geblieben zu sein. Ne?
Ja, genau. Wobei du mich jetzt nicht fragen darfst, ob die Teilnehmerzahl jetzt runtergegangen ist über die Jahre oder ob die da relativ konstant geblieben sind. Da habe ich jetzt keinen Einblick drüber.
Aber ausreichend, um nicht abgesagt zu werden. Und ich glaube, so wie ich das beobachtet habe, steigt, also die Streckenauswahl ändert sich ja auch regelmäßig oder wurde ja auch immer mehr, wie du gesagt hast. Ne? Also scheinbar scheint da schon der Bedarf da zu sein. Der Waschel aus dem Endurance Talk, der startet, ist angemeldet für die 14 Kilometer, glaube ich, also für die Einsteigerstrecke, ne? was ja auch eine wunderbare Möglichkeit ist, um das einfach mal kennenzulernen und da mal loszulaufen.
Mhm. Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich kann es eigentlich nur jedem ans Herz legen, dort mal mitzumachen, wenn er irgendwie die Möglichkeit hat.
Hm. Trailrunning ist noch nicht tot, gell?
Nein.
Das hätte man ja zwischendurch mal denken können, dass ich diese bunten Typen so langsam, sind alle alt geworden, und aber da kommen neue bunte Typen nach. Das finde ich spannend, ja, an dem Sport.
Das ist gut, ja.
Ja. Ja. Wettkampf ist so eine Geschichte oder Wettkampfveranstaltung. Eine nicht ganz natürliche Evolution vom Bergsteiger, Blogger, Trailrunner zum Race Director, die hast du ja gemacht. Da hast du ja ganz stolz von erzählt und ich habe es auch schon im Blog gelesen. Zumindest wie du es angekündigt hast. Von was sprechen wir da? Was organisierst du mit?
Also ich bin mit im Organisationsteam des Salomon Altenstadt City und Trail hier in Bad Reichenhall.
Mhm.
Ein Event, was gewachsen ist aus dem ehemaligen Rupertus-Thermenlauf. Also Rupertus-Therm ist hier so ein Erholungsbad mit Sauna und hier Blubberblasenbad bei uns in Bad Reichenhall.
Mhm.
Und das war ganz früher mal ein bekannter Halbmarathon hier in der Region, der im Prinzip in der Stadt startete. Irgendwann wurde dann der Start so ein bisschen außerhalb von der Stadt verlegt. Und dann im Prinzip um einen See außerhalb der Stadt ging und dann wieder zurück ins Stadtsiegelände. Kombiniert mit einer 10-Kilometer-Strecke noch, also quasi so ein Volks- und Jedermannslauf. Mhm. Und letztes Jahr haben sich dann die Veranstalter gedacht, um mal was Neues in die Stadt zu bringen. Sie nehmen Verbindung auf mit Philipp Reiter. Der Philipp ist ja hier bei uns in Bad Reichenhall quasi so ein Markenbotschafter für den Bergsport.
Mhm.
Und gucken, ob sie das Event irgendwie auf neue Füße stellen können. Und herausgekommen ist dann eben der Altenstadt City und Trail. Im Prinzip eine Mischung aus Trail-Wettkampf, der erste Part, und dann der zweite Part, ein Stadtlauf über jetzt dieses Jahr 10 Kilometer oder 3,3 Kilometer für die Hobbyläufer und Walker. Und der Philipp war eben verantwortlich, ist verantwortlich für den Part Trailrun, also geht bei uns dann auf den Hochstaufen, auf den Hausberg. Und er hatte mich dann letztes Jahr gefragt, ob ich Interesse habe, mit in der Organisation mitzuwirken und ihn da zu unterstützen. Und da habe ich, ohne lang zu überlegen, sofort zugesagt. Und genau, jetzt haben wir dieses Jahr dann die zweite Austragung gehabt. Hatten das Glück gehabt, dass wir Salomon als Sponsor für das ganze Event gewinnen konnten und auch dieses Jahr dann das Opening Race für die Golden Trail National Series.
Ah, das ist ja auch mal ein Begriff, ne?
Das ist dann mal ein Begriff, genau. Also jeder, oder viele kennen wahrscheinlich die Golden Trail World Series, also quasi den großen Bruder von Salomon, der dieses Jahr dann auch mit dem Mont Blanc Marathon und noch zwei weiteren Rennen auf Eurosport übertragen wird. Und wir haben quasi mit der Golden Trail National Series den nationalen Ableger für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Fünf Rennen, eine Distanz beim Zugspitz Ultra, die glaube ich 32 Kilometer Distanz. Eine Distanz im Zillertal, eine im Pitztal, einmal am Matterhorn, glaube ich, und eben der Hochstaufentrail als Opening-Veranstaltung.
Das sind ja allesamt Destinationen, die sich allein vom Namen her schon lohnen, ne? die man immer wieder hört, wenn es um schöne Trailläufe geht.
Genau, deswegen waren wir auch absolut geflasht, als wir es da geschafft haben, im zweiten Jahr unserer Austragung quasi da schon sofort von Salomon da mit gecasht zu werden, nach dem Motto, habt ihr Interesse bei uns da mitzumachen? Mhm. Und ja, es war einfach genial.
Du hast gerade gesagt, zwei Teile hat dieser Lauf, City and Trail. Sind das mehrere Tage, an denen da gelaufen wird? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, also letztes Jahr waren es noch zwei Tage. Wir haben im Prinzip am Samstag den Stadtlauf durchgeführt und dann am Sonntag den Traillauf. Haben dann aber für dieses Jahr festgestellt, es macht keinen Sinn, das auf zwei Tage aufzuteilen. Klar, von der Organisation her ist es ein bisschen angenehmer, wenn du jetzt nicht alles geballt an einem Tag hast. Aber es ist halt blöd für die Trailläufer, wenn die am Samstag nicht groß an der Party mitmachen können am Abend, weil sie am nächsten Tag noch auf die Strecke müssen. Und für die Straßenläufer ist es dann auch ein bisschen blöd, wenn die am nächsten Tag im Prinzip nichts mehr groß davon haben, wenn sie schon abreisen und die Trailläufer nicht groß anfeuern können. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr, wir kombinieren einfach beide Läufe, machen morgens um 10 den Start für den Traillauf. Mit einer Cut-off-Zeit von 5 Stunden kriegen wir das auch wunderbar unter über den Vormittag und den frühen Nachmittag. Genau, 15 Uhr Siegerehrung und dann geht es um 16 Uhr quasi nahtlos weiter mit dem Kinderlauf. Und um 17:30 dann mit dem Stadtlauf über die 10 Kilometer. Und so haben wir quasi das ganze Event auf einen Tag gepackt und am Abend dann für alle gemeinsam eine Party mit Liveband, sodass dann jeder auch was von der Band und dem Bier hat am Abend.
Das klingt sinnvoll genutzt, der Tag. Gibt es auch Menschen, die beides laufen? Die den Trail laufen die Stadtvariante?
Wir hatten in der Tat, letztes Jahr hatten wir Leute gehabt, gut, bei zwei Tagen bietet es sowieso an, da irgendwie ein Zehner zum Aufwärmen und dann am nächsten Tag noch ein Traillauf. Und dieses Jahr hatten wir hatten keine separate Wertung, wo wir beide quasi beide Läufe gewertet haben, um zu gucken, wer da am besten abschneidet. Aber es müssten 3 oder 4 Leute gewesen sein, die beides gemacht haben. Und ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen, aber ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr auch noch eine Kombi-Wertung geben wird. Genau, wo wir dann die nochmal irgendwie extra ehren, die beide Läufe mitmachen.
Das klingt auf jeden Fall spannend, weil man dann doch zwei unterschiedliche Sportarten, ne? Das ist im Prinzip dieses Traillaufen, da kommt es ja doch auf ein bisschen was anderes an, wie wenn man, ich weiß nicht, ist der 10-Kilometer-Kurs relativ flach bei euch? Ist das so ein Stadtlauf durch Fußgängerzonen und an Schaufenstern vorbei, wie man das kennt?
Genau, die 10 Kilometer gehen wirklich durch die Fußgängerzone, durch den Kurpark durch und noch den einen oder anderen Park, den wir hier in Reichenhall haben. Es sind insgesamt 3 Runden, 3,3 Kilometer. 3,3 Kilometer Kurs, den du dreimal läufst. Genau, amtlich vermessen auch für die Bestzeitlisten. Und im Prinzip, ich glaube, bis auf 1-2 minimale Steigungen Brett eben.
Da kann man ja mal auf dem Asphalt brennen.
Genau, und der Staufen ist dann genau das Gegenteil der Traillauf. Der beginnt zwar auch flach mit den ersten 3 Kilometern entlang der Saalach, auf so einem Radweg am Fluss entlang, im Prinzip ohne auch nur eine nennenswerte Steigung. Und dann hast du auf 6 Kilometer 1300 Höhenmeter. Im technischen Gelände am Schluss auch mit kleinen Kletterpassagen und etwas Luft unterm Hintern. Also das ist dann wirklich das hundertprozentige Gegenteil.
Das ist, ich habe gerade eben gesagt, ich wohne hier auch nicht ganz flach, aber Das sind nochmal ganz andere Welten, ey. Alter Schwede.
Ja.
Das scheint sich aber auf jeden Fall zu lohnen. Der war jetzt, was hast du gesagt, vor 2 Wochen, glaube ich, ne? Mitte genau, Mai. Am
20. Mai, ja.
20. Mai. Für nächstes Jahr steht auch schon fest?
Noch kein Termin. Wir haben jetzt unsere Nachbesprechung und erste Besprechung für 2024 Ende Juni und dann mal schauen, ob wir da schon einen Termin raushauen können. Aber es wird wieder auf den Mai herauslaufen.
Ja, macht ja Sinn, ne? dass man so ein bisschen Regelmäßigkeit drin hat, auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Lauf. Ich schreibe mir mal das auf, kommt auf meine Liste. Du kennst bestimmt die Listen, die man sich macht mit den Läufen. Mehr als die Hälfte davon wird mir eh nie laufen.
Was ich kümmere mich Liste um den Startplatz. Wenn du sagst, du willst laufen, hiermit sehr herzlich eingeladen. Jetzt kommst du nochmal raus.
Ach, verdammte Axt. Ja, ruckzuck hat man sich in irgendwas reingequatscht.
Genau.
Ja. Aber schön mit dir, Steve. Nein,
hallo,
schreib mich da mal auf.
Problem, hallo?
Ja, ist irgendwie ganz komisch. Internet ist hier schlecht im Moment. Wie ist denn so der Unterschied, wenn man sagt, man nimmt an Veranstaltungen teil und man organisiert Veranstaltungen? Was ist denn so deine Erfahrung damit?
Also ich glaube, dass man auf jeden Fall merkt, wenn der Veranstalter schon mal an einem Rennen teilgenommen hat und weiß, was er da veranstaltet. Das merkt man zum Beispiel auch beim UTLW im Bayerischen Wald, wenn da die Jungs und Mädels das Event auf die Beine stellen, dass es einfach von Trailrunner für Trailrunner ist, was ja auch in deren Slogan steht. Die gehen dann mit einer ganz anderen Herangehensweise an die ganze Sache dran, als man das jetzt von einem kommerziellen Veranstalter, der vielleicht jetzt nicht die extreme Bindung zu der Community hat, herkennt. Und von daher glaube ich schon, dass es in meinen Augen wichtig ist, dass der Veranstalter auf jeden Fall irgendwie den Bezug hat zur Community und auch selbst schon mal Rennen gelaufen ist, dass er weiß, was er da im Prinzip fabriziert und den Leuten am Ende des Tages verkauft. Und ich finde es als Veranstalter halt mega, dass du dann in der Position bist, du nimmst an Rennen teil, du siehst Bilder im Internet von glücklichen Läufern, die über die Ziellinie drüber laufen, die emotional ankommen und sich freuen über den ersten Platz oder über eine gute Zeit oder einfach nur ins Ziel gekommen zu sein. Die Väter und Mütter, die Kinder vor der Ziellinie noch irgendwo im Zielkorridor aufnehmen und mit denen zusammen über die Ziellinie laufen. Und dann denkst du dir, oh, das ist ja echt cool. Und wenn du das dann bei deinem eigenen Event hast, dann weißt du ja, dass du irgendwo mit dafür verantwortlich bist, dass die jetzt genau in dem Moment das fühlen, was die sonst, also was sie ausdrücken und was du sonst nur von irgendwelchen Bildern und Videos kennst von anderen Events. Und das ist dann schon ein ziemlich cooles Gefühl, muss ich sagen. Man weiß, dass man den Leuten da so einen Moment verschafft. Und das ist auf jeden Fall wert, dann so ein Event auch auf die Beine zu stellen. Und das entschädigt dann auch für die ganzen Strapazen davor und die ganzen schlaflosen Nächte und, keine Ahnung, Abende, die man sich da um die Ohren geschlagen hat in den Team-Meetings. Aber ja. So ja. Die Finishline-Vibes, die entschädigen echt für alles.
Das glaube ich gern. Wie viel Arbeit steckt man denn da rein? Wir als Läufer sehen ja immer nur, ich sag mal, den Tag vorher wird aufgebaut. Kaum ist der Letzte durch die Ziellinie, wird schon wieder hektisch abgebaut. Das ist ja das, was wir so sehen. Aber wie viel Arbeit steckt denn da im Vorfeld da drin, um sowas zu organisieren?
Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
Also wir haben das Glück, der Philipp und ich, dass wir halt mit dem Orga-Team, das davor ja, glaube ich, 15 Jahre lang diesen Halbmarathon betreut hat, im Prinzip ein Team mit einem Wissen und mit Connections und Verbindungen, das ist einfach unbezahlbar. Also wenn die quasi ins Rathaus reingehen und rufen, hey, wir machen an dem und dem Tag das Rennen, dann weiß sofort jeder, okay, die sind wieder da, das und das ist zu machen und hier sind die Unterlagen, die Formulare, füllt sie aus, ihr wisst Bescheid. Von daher ist der Aufwand, glaube ich, vergleichsweise gering, den wir da haben, weil wir uns da einfach mit dranhängen können an diese super Organisation und das super Team. Aber dennoch sind es natürlich dann im Vorfeld im Prinzip anfangs alle 4 Wochen, wo wir uns dann treffen im Team am Abend für so 3 bis 4 Stunden. Und am Ende so in der heißen Phase, die letzten 2 Monate sind es dann alle 3 Wochen, wo man sich trifft zur Koordinierung. Plus die Zeit, die man dann so noch verbringt, um irgendwelche Absprachen zu treffen, auf der Gemeinde oder in der Stadt vorbeischaut, auf dem Bauhof vorbeischaut, E-Mails schreibt, irgendwelche Verträge unterschreibt und so weiter. Also da steckt doch schon einiges an Arbeit drin. die man aber gerne macht, wenn man dann am Ende des Tages das Ergebnis sieht. Und von daher, ja, freue ich mich da über jede Minute, die ich investiere, wenn ich weiß, am Ende des Rennens ist jeder glücklich und alles passt. Hm. Und ich habe jetzt schon wieder Bock auf 2024.
Das ist eine gute Voraussetzung. Wie groß ist denn das Team, das das organisiert? Wie viele Leute brauchen wir denn für so einen Lauf?
Also das Orga-Team selbst, wir sind zu sechst. Hm. Moment. Genau, wir sind zu sechst. Und an der Veranstaltung selbst sind wir knapp 120 ehrenamtliche Helfer plus Feuerwehr, plus Bergwacht, plus Rotes Kreuz. Also ich denke mal, wir kommen so auf knapp 160, 170 Mann, Frau, die da an dem Kerntag, also an dem Samstag mit dabei sind. Von denen wiederum aber auch dann 40 mindestens am Tag davor mit Aufbau beschäftigt sind und also circa 30 am Tag danach mit dem Abbau.
Hm. Bei wie vielen Teilnehmern hattet ihr dieses Jahr?
Wir hatten gemeldet knapp über 600.
Wow.
Insgesamt, also auf Trail und Straße und Kinderlauf. Und gut, jetzt die No-Show-Quote abgezogen, waren wir bei um die 500 plus minus.
Das ist echt viel Orga und Helfer für Läufer. Also der Quotient ist da schon recht gut, ne?
Ja, gut, da ist halt alles mit dabei. Da ist das Zelt mit dabei, was betrieben wird mit Getränken, mit Kuchenbuffet und so weiter. Am Abend ja auch durchgehend. Da ist der Sprecher mit dabei, da sind die Fotografen mit dabei. Die Streckenposten, die gerade beim Stadtlauf relativ in einer relativ großen Anzahl gebraucht werden, um diese ganzen Spots in der Fußgängerzone abzusichern und die Straßenquerung, das läppert sich dann schon zusammen, ja.
Hm. Hattet ihr da bisher Probleme, da die Freiwilligen zu bekommen? Weil das hört man ja auch immer wieder von kleinen Vereinen, die dann Schwierigkeiten haben, ich sag mal, den Menschen am Grill noch zu organisieren oder Streckenposten ist so eine Sache, du stehst den ganzen Tag rum und hast eigentlich nichts zu tun, außer rumzustehen mit deiner Warnweste.
Ja, also da haben wir auch das Glück, dass der zweite Vorsitzende bei uns quasi der Chef des Orga-Teams ist und dann natürlich auch den direkten Draht in den Verein rein hat. Er kämpft schon an manchen Stellen um die Freiwilligen, dass die kommen. Aber wenn sie kommen, dann haben sie alle Bock drauf und sagen alle am Ende des Tages, jawohl, nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei. Und wir haben zum Glück auch dann, ich nenne sie mal diese Ehrenhelfer, die jedes Jahr dabei sind, die ihre feste Aufgabe haben, ohne die wir es auch gar nicht schaffen würden. Also die den Gabelstapler fahren oder den Zeltaufbau koordinieren oder ganz genau wissen, okay, ich bin der Mann an der Startnummernausgabe und das schon seit Jahren machen. Und im Prinzip stellst du denen das Laptop hin und sagst, hier, hau rein. Wir sehen uns in 5 Stunden wieder und du musst dir nichts Gedanken machen, weil du weißt, okay, es läuft und der klappt, das läuft, die Startnummern werden ausgegeben. Der kann die Nachmeldung mittracken und kann die Leute nachmelden. Also ohne diese Ehrenhelfer, wenn du jedes Mal dann nochmal extra Personal quasi einlernen müsstest in diese Funktion, dann wäre es schon mühsam. Aber so hast du deine Multiplikatoren, die jedes Jahr mit dabei sind, auf die du setzen kannst und das macht es dann schon ein bisschen einfacher.
Mhm. Das sind so Sachen, an die denkt man, glaube ich, gar nicht, als wenn man damit nichts zu tun hat, ne? Wie viele Leute da, wie viele kleine Rädchen da wirklich wichtig sind. Ja, so Sachen wie, was weiß ich, Dropbacks einsammeln oder wo können die Leute ihre Garderobe lassen oder wie du sagst, sich morgens anmelden in aller Hektik, die kommen zu spät und müssen sich nachmelden und dann funktioniert der Chip nicht und keine Ahnung was und wo ist die Toilette und so Scherze, das ist echt,
ja.
Ja, das ist viel Arbeit für so ein All-Inclusive-Paket mit, du musst einfach nur loslaufen. Jemand hat sich Gedanken über die Strecke gemacht. Jemand sorgt dafür, dass du Essen hast unterwegs, wenn du welches brauchst. Ne? Das ist schon ganz spannend.
Gut, bei uns gab es keine Verpflegungspunkte auf der Strecke.
Ja.
Das hat es dann einfach gemacht, aber...
Aber auch ein Ziel, ne? Ich meine, genau, die Leute kommen rein und wollen ihr Finisher-Bier oder ihre Bratwurst oder was auch immer sie haben wollen. Ne? Und das muss ja auch da sein, sonst ist das Gemecker nachher groß, ja. Hm. Just-in-Time-Lieferung.
Genau.
Wenn du sagst, 5 Stunden habt ihr Cut-Off für den Traillauf, wie viele Leute haben das ausgereizt? Wie lange muss man da wirklich stehen als Veranstalter, bis der Letzte da ist?
Nee, also der Letzte ist mit dem Schlussläufer nach 4 Stunden 35 über die Ziellinie.
Hm. Macht man sich auch keine Gedanken, gell? Wenn der Veranstalter sagt, 5 Stunden ist Cut-Off, dann muss er auch 5 Stunden Leute da hinstellen.
Genau, richtig, ja.
Ja, auch spannend, ja. Da versteht man dann zwischendurch auch, warum es dann heißt, eine halbe Stunde länger. Ne? Es gibt ja Menschen, die haben Probleme mit Cut-Off-Zeiten. Wir hatten jetzt beim Endurance Talk den Chris, der ist 74, der nimmt an keinen Wettkämpfen mehr teil, weil er Probleme bekommt mit den Cut-Off-Zeiten, weil er einfach zu langsam wird mit dem Alter. Der sagt auch, das möchte auch keinem zumuten, dass sie eine Stunde länger stehen müssen für ihn. Weil das ist ja auch dann ein langer Tag für euch, ne? Für sowas.
Genau, ja. Und wir haben ja den ersten nach einer Stunde 50 im Ziel gehabt.
Auf was von der Distanz noch gleich? 21 hast du gesagt, ne?
19 Kilometer und 1300 Höhenmeter.
Puh.
Mhm. Wir hatten das auch so kalkuliert gehabt im Vorfeld. Also die Streckenposten waren da auch schon draußen gewesen wieder, nachdem das Feld am Morgen quasi den Punkt passiert hatte. Aber die stehen dann im Prinzip, wenn es blöd läuft, über 3 Stunden an der Stelle. Wie gesagt, so wie du sagst, da musst du die Leute erstmal finden, die da Bock drauf haben, sich 3 Stunden. Jetzt natürlich Glück gehabt, ihr jetzt bei uns vor 2 Wochen bei schönem Wetter.
Ja.
Irgendwo in die Pampa zu stellen, aber wenn es blöd läuft, stehst du da halt auch, wenn es Hunde und Katzen regnet.
Hm. Kann man nicht viel genug wertschätzen, die Arbeit der Freiwilligen in den Vereinen.
Definitiv.
Ne? Hm. Das ist auch so ein bisschen, mir tut es immer ein bisschen weh, wenn man diese ganzen großen, bösen kommerziellen Veranstaltungen sieht und dann sieht, wie kleine Vereine die Leute nicht mehr zusammenbekommen. Finde ich immer ein bisschen schade. Ich muss mir selber natürlich an die Nase packen. Wann ist mein letzter Wettkampf gewesen, den ich gelaufen bin? Der ist jetzt auch schon 3 Jahre her, dass ich mich irgendwo angemeldet habe. Aber das ist einfach, wenn man sieht, wie viel Liebe da drin steckt. Und jetzt mal ganz ehrlich, zwischendurch siehst du ja auch Leute, die dir dabei helfen, ein tolles Erlebnis zu haben, wo du siehst, mit Laufsport haben die eigentlich nichts am Hut, außer den Tag dir zu helfen.
Genau, richtig, ja.
Und das finde ich dann immer besonders phänomenal, dass sich so Menschen, die einfach nur Spaß daran haben, scheinbar dir einen guten Tag zu machen und dann an die Strecke stellen und sich von dir anranzen lassen, weil, keine Ahnung, du keine Sicherheitsnadeln für deine Startnummer dabei hast und so Kleinigkeiten. Man ist ja dann auch gereizt ein bisschen, wenn man morgens im Stress ist an der Startlinie.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Engagement. Die Strecke, hast gesagt, die stand ja schon, weil ist ja irgendwie 15 Jahre erprobt, oder musstet ihr da noch irgendwas anpassen?
Also die Strecke stand gar nicht.
Ach so.
Der Halbmarathon früher, der stand. Ah. Und die Strecke selbst durch die Stadt, die ist letztes Jahr dann quasi entstanden. Mhm. Und genauso auch die Trailstrecke, die letztes Jahr dann zum ersten Mal Teil des Events wurde. Und das war mit die Idee von Philipp, weil der Philipp quasi... Früher gab es den klassischen Berglauf auf den Hochstaufen. Der startete quasi irgendwo am Wandfuß und ging dann einfach nur kerzengerade nach oben. Und Philipps Traum war es, immer mal irgendwann an diesem Lauf teilzunehmen. Und als er dann quasi auf dem Zustand oder in dem Zustand war, dass er da auch wirklich dran teilnehmen hätte können an dem Lauf, wurde er nicht mehr durchgeführt.
Da sind wir beim Veranstaltungssterben.
Genau, richtig, ja. Und deswegen war es dann so ihm auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, irgendwie diesen Hochstaufen in dieses Event integrieren zu können. Und so ist dann quasi die Route entstanden. Und da wir gesagt haben, auf jeden Fall macht es Sinn, auf dem Rathausplatz in der Stadtmitte zu starten und dort da wieder zu finishen, weil es einfach eine coole Location ist und wir jetzt auch keinen reinen Berglauf wollten, ist dann eben diese Runde entstanden. Also dieser technische Uphill und der nicht ganz so technische Downhill, der auf der anderen Seite quasi runtergeht, dass man wie so eine Art Lollipop quasi läuft. Also die ersten 3, 5 Kilometer sind gleich und dann geht es quasi einmal rechts den Berg rauf, links den Berg runter und dann die letzten 5 Kilometer dann wieder wie die ersten 5 Kilometer zurück.
Hm. Und dann mitten in der Stadt bringt natürlich auch, glaube ich, einfach, ich meine, du willst ja auch Zuschauer haben, ne? Du willst ja, dass das ein Event ist für die ganze Stadt, für den ganzen Ort, ne? Du willst ja eigentlich irgendwie nicht nur Läufer begeistern, sondern du willst ja auch ankommen da, ne? Und dann passt das, glaube ich, ganz gut.
Genau, die Stimmung war auch schon mega gewesen. Gut, wie gesagt, das Wetter war super, Zielanlauf war dann um 10 vor 12, also ideal zur Mittagszeit, wenn die Leute gerade irgendwo auf dem Weg sind, im Biergarten oder in die Gastro, die da in der Nähe vom Rathausplatz ist. Von daher war das schon ideal von der Stimmung her, würde ich sagen.
Hm. Ja, wenn es nächstes Jahr wieder gibt. Das klingt doch.
Das Angebot steht, immer noch.
Ja, ja. Verdammt, ich dachte, er hat es vergessen. Ja. Das muss ich mal dem Waschtel sagen. Der kommt ja da unten aus der Gegend.
Von daher, gerne auch zu zweit.
Gerne auch zu zweit. Ich ziehe noch andere mit ins Verderben, das ist gut.
Ja, genau. Alle rein.
Alle rein. Habt ihr ein Teilnehmerlimit?
Dieses Jahr war das Teilnehmerlimit bei 350.
Mhm.
Wir haben es nicht ausgeschöpft. Wir gehen davon aus, wir könnten sogar noch ein bisschen höher gehen.
Okay. Für den Trail an sich?
Genau.
Okay.
Für den Stadtlauf haben wir kein Teilnehmerlimit. Also könnte man notfalls auch in Wellen starten, glaube ich, um das Feld ein bisschen zu entzehren.
Hm.
Genau.
Ja.
Aber selbst bei Teilnehmerlimit, wenn ihr zwar euch nachmeldet, ich krieg euch rein.
Ah, Vitamin B ist nicht immer gut.
Ja.
Irgendwie. Ja. Schön. Ja, du hast demnächst den Zut. Wirst du die Veranstaltung auch mit anderen Augen sehen, jetzt wo du selber schon Veranstaltungen organisiert hast? Ist das auch so ein bisschen gucken, wie die anderen es machen?
Ja gut, also ja, der Zut gehört ja dann wie gesagt auch mit zur Golden Trail Series, National Series auf der kurzen Distanz, und von daher wird man da schon ein bisschen schauen, wie bauen die jetzt den Start-Ziel-Bereich auf, was machen die, was macht der Sprecher bei denen, wie wird da was anmoderiert, aber dann ja, wahrscheinlich werde ich anders drauf gucken. Also es ist jetzt dann der erste Wettkampf, an dem ich teilnehme, nachdem ich jetzt mal selbst was ausgerichtet habe. Bestimmt wird man da irgendwie anders drauf schauen. Aber mehr so nach, mal gucken, wie die es machen, und erholt sich ein paar Inspirationen, als irgendwie da mit Argus-Augen drauf zu gucken. Wie, die machen das so, was soll das denn für ein Schwachsinn sein? Sondern mehr so gucken, wie machen die es und was können wir vielleicht dann auch von denen übernehmen, ohne jetzt Ideen klauen zu wollen.
Ich meine, im Prinzip ist es ja, man trifft sich irgendwo, läuft los, hat ein bisschen Event außenrum und kommt wieder ins Ziel. Im Prinzip sind sie alle gleich.
Genau, ja. Die Startnummer sieht anders aus, aber ja, der Rest ist.
Der Rest ist halt laufen. Habt ihr da so untereinander Kontakt von den anderen, die mit in dieser National Series dabei sind? Oder ist das komplett, läuft das aneinander vorbei?
Also ich persönlich nicht. Bei Philipp gehe ich mal stark davon aus, dass der aus seiner früheren Zeit sowieso noch den einen oder anderen kennt. Und bei Martin, unserem Veranstaltungschef, unserem Kopf quasi, dem Hirn dieser Veranstaltung, da weiß ich, dass er auch zu anderen Leuten noch, zu anderen Veranstaltern Kontakt hat.
Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um Teil der National Series zu werden? Weil das ist ja dann doch auch was, ich sag mal, was Hochoffizielles in dieser Trail-Szene, ne? Weil
ja, da fragst du mich jetzt Sachen. Ich sag mal, nein.
Okay. Also nicht so wie beim UTMB, dass man irgendwie nur so und so viel Quotient Fußweg zu Grashalm zu Verpflegungspunkten haben darf?
Nee. Dann hätten wir es, glaube ich, auch schwer, aber mit den ersten 3 Kilometern, die da auf Asphalt entlang gehen, gell? Ich meine, das ist ja doch 3 Kilometer hin, 3 zurück, das sind dann 6, das ist quasi ein Drittel, wo auf Asphalt läuft. Was man jetzt so, keine Ahnung, bei einem 100-Kilometer-Rennen wären das 33 Kilometer auf Asphalt. Puh,
das will ja keiner, gell?
Das will ja keiner, genau. Aber das macht dann dafür bei uns dann der technische Anteil dann am Ende raus, und dieser geile Blick auf die Stadt runter, 1300 Meter runter ins Tal, da vergisst man auch dann die 3 Kilometer, die man da am Anfang auf Asphalt gelaufen ist. Dafür werden sie einen dann wieder ins Gedächtnis gerufen, wenn man dann zurückläuft und mit offenen Oberschenkeln unten ankommt und weiß, jetzt muss man nochmal 3 Kilometer auf Asphalt zurückballern. Dafür werden wir auch regelmäßig, ich will nicht sagen angefeindet, aber das ist einer der Kritikpunkte, der uns da immer erreicht, letztes Jahr schon und dieses Jahr. Wir haben ihn letztes Jahr aufgenommen, den Punkt, haben ihn nicht umgesetzt, wir haben ihn dieses Jahr aufgenommen, und auch hier will ich nicht so viel verraten, aber wir werden ihn für nächstes Jahr auch nicht umsetzen. Also diese 3 Kilometer am Anfang und am Ende, die gehören einfach dazu. Am Anfang macht es durchaus Sinn, weil es das Feld ein bisschen auseinanderzieht und dann in den ersten Anstieg das Feld so aufgelockert reingeht, dass da keine großen Staus entstehen und irgendwie dann weiter oben irgendwelche gefährlichen Überholmanöver einen erwarten würden. Ja, und es ist dann halt so, dass am Schluss diese 3 Kilometer immer noch da sind. Es tut uns leid, aber das Ziel am Rathausplatz ist aber auch so geil, und von daher wollen wir es auch nicht verlegen. Sorry.
Sorry, not sorry. Ja, ich meine, das fordert ja auch so ein bisschen den Läufer so an sich, ne? Man muss sich das dann doch ein bisschen anders einteilen, wenn man weiß, man hat noch 3 Kilometer flach. Gab's da dann auch so Schlussbattles, wo sich einer gedacht hat, jetzt kann ich nochmal ordentlich Gas geben und hol nochmal auf, wenn man denn schon mal flach 3 Kilometer zu laufen hat zum Schluss? Oder?
Ja, also wir hatten in der Tat, bei den Männern war es so gewesen, dass der Zweite, der Marc Dürr, Skibergsteiger, der konnte im Uphill relativ viel Zeit gut machen. Ist, glaube ich, auch als Erster oder Zweiter dann oben angekommen und hat dann aber im Downhill gegen den Hans-Peter Innerhofer Zeit verloren. Und bei den Frauen war es so gewesen, dass die Frauen waren im Ziel, glaube ich, 3 oder 5 Sekunden auseinander, Platz 1 und 2. Und da hat also die Italienerin, die Zweiter geworden ist, noch so viel Zeit gut gemacht, dass sie die Dritte auf jeden Fall auf den letzten 4 Kilometern überholt hat und dann die Lücke zur Ersten noch so weit schließen konnte, dass es am Ende nur noch 3 oder 5 Sekunden waren. Also wäre das Rennen noch, keine Ahnung, 200 Meter länger gewesen, dann hätte der Sieger oder die Siegerin auf jeden Fall anders ausgesehen.
Mhm. Macht das Ganze ja nochmal spannend, gell? Also das klingt jetzt richtig, gut. Ja. Kann man sich nicht verlassen, wenn man auf dem Berg runter ist, dass man schon gewonnen hat.
Genau.
Ja, schön, schön. Ja, Steve, ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr und werde jetzt natürlich gleich mal das Internet durchforsten nach Berichten zu dem Lauf und nach Bildern. Mal abgesehen von deiner Seite, von deiner Facebook-Seite beziehungsweise von Instagram, wo du mir schon an mir vorbeigeflogen bist im Start- und Zieltunnel. Ja, da habe ich ja schon Bilder gesehen. Mal gucken, wie die Teilnehmer das so fanden. Und würde jetzt auf unsere Zielgerade einbiegen mit, wenn du die Trailtypen kennst, dann...
Natürlich, ich verstehe die Frage nicht.
Sehr gut. Das war ja auch nur so eine Proforma-Frage.
Ah, okay.
Dann weißt du, dass jetzt noch drei Schlussfragen kommen, die bisher jeder hier gestellt bekommen hat. Und ich habe sie mir gar nicht rausgeschrieben und hoffe, ich bekomme sie noch hin. Ist schon so lange her, dass ich die jemanden gestellt habe. Genau, es sind drei Fragen. Und du bist ja auch Läufer, das wissen wir ja jetzt. Und wenn es denn mal draußen schwierig wird, irgendwann auf irgendeinem Lauf, wie motivierst du dich denn dann weiter zu laufen?
Ich hatte diese Situation in der Tat schon öfter.
Gut.
Also jetzt im Wettkampf auf jeden Fall. Gibt sogar ein Video beim Lavaredo Ultra Trail, wo ich damals quasi den Tränen nahe meine Frau noch eine Sprachnachricht geschickt habe, wo einfach nichts mehr ging und irgendwie der Körper nicht mehr wollte. Aber irgendwie habe ich dann doch aufgerafft nach einer kurzen Pause und ich glaube, es gab ein Nutella-Brot und eine Cola an der Verpflegungsstation und dann ging es weiter. Also oft muss man einfach nur mal einen Moment innehalten, in sich gehen und dann läuft es schon wieder irgendwie. Das ist so meine Motivation. Einfach mal kurz stehen bleiben, reflektieren, wieso, weshalb, warum bin ich jetzt hier, was ist der Grund, was muss ich machen, dass es weitergeht und dann, wenn es weitergehen soll, geht es dann schon weiter. Ich habe da jetzt kein Mantra oder keine Musik, die ich mir irgendwie reinballer, sondern ja, einfach in mich gehen und dann schauen, was der Körper sagt.
Und da hörst du dann auch tatsächlich drauf oder... Nimmst du das dann wie die Streckenänderungswünsche einfach zur Kenntnis und
Nee. da höre ich dann in der Tat drauf, ja. Also da gibt es auch notfalls, wenn es dann blöd ist, auch ein Did not finish. Das ist dann halt einfach so.
Okay, da scheust du dich auch nicht vor.
Nö, gar nicht.
Okay, das ist sehr vernünftig. Gut, wenn du draußen auf den Trails unterwegs bist, oder wenn du deine Feierabendrunde, oder wir haben jetzt gelernt, du läufst ja morgens auch sehr gerne. Was muss auf jeden Fall mit? Was brauchst du an Ausrüstung, an
ja, keine Ahnung? Also ich brauche auf jeden Fall meine Uhr. Einfach nur zum Tracken, dass ich am Ende weiß, okay, so und so weit war es und so viele Höhenmeter waren es. Und um es auf Strava hochzuladen, weil if it's not on Strava, it didn't happen. Ganz klar. Genau, und mein Handy habe ich immer dabei. Einfach nur, ja, zum einen zum Fotografieren, ja, aber auch, falls irgendwas sein sollte, dass man, wenn man denn Netz hat, zumindest irgendwo anrufen kann.
Hm. Mit was für eine Uhr läufst du? Was hast du? Auf was setzt du da?
Eine Sunto.
Okay. Welche?
Genau, schon immer Sunto, genau. Angefangen mit der Embit 1, dann die Embit 3 und jetzt die Sunto 9.
Ah.
Genau. Mhm. Das war das erste 9er Modell damals, ja.
Ja, Sunto 9 laufe ich auch. Ich habe auch eine Embit davor gehabt. Ja. Bist du damit zufrieden? Bist du Sunto jünger? Man hört ja von den Garmin-Leuten immer, was deren tollen Uhren alles so können. Und
ja,
wir Sunto-Läufer denken uns immer, kann genau. Ich nicht.
Ich war schon immer Sunto und deswegen, das ist glaube ich wie Apple und Android, gell? Womit du angefangen hast, wenn dir das taugt, dann bleibst du da halt dabei. Ja, Sunto, mittlerweile haben sie auch eine Kartenfunktion auf der ganz neuen, die jetzt rausgekommen ist. Mhm. Früher hatten sie es nicht gehabt, da war Garmin mit der Kartenfunktion auf der Uhr weit voraus. Aber mein Gott, ich brauche das ja nicht. Also erstens mal navigierst du sowieso nicht über die Uhr. Mhm. Und zweitens, ja, braucht es halt nicht. Von daher, Sunto war immer ausreichend und denke ich mal, wird auch immer ausreichend sein für mich.
Ja, sehe ich ähnlich. Das smarteste Feature der Sunto 9 ist ja irgendwie, dass man seine Musik steuern kann, wo ich heute noch nicht ganz kapiert habe, wie man irgendwas damit steuert.
Laut und leise.
Keine Ahnung. Ich drücke mal auf Knopf rum. Ich kann sowieso die Hälfte der Funktion nicht. Ich kann meinen Lauf starten Und das war's. Und ich kann ihn beenden. Da gibt es ja noch so viele Sachen mit. Suunto hat ja noch hier dieses Suunto-Guides. Dann kannst du was auch immer mit auf deine Uhr anzeigen lassen. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Also wahrscheinlich bräuchte ich einfach nur eine Stoppuhr und ein Pulsmesser. Das gibt so viele Funktionen, die brauchst du doch unterwegs alle gar nicht. Gut, gut. Letzte und entscheidende Nachdenkfrage. Wenn du eine Sache am Laufsport ändern könntest, was wäre das?
Ich weiß ja, dass diese Frage kommt, weil ich ja die Trail-Typen kenne und ich habe mich auch schon oft beim Laufen gefragt, was antworte ich denn, wenn er mir vielleicht mal irgendwann diese Frage stellt? Und ich habe da noch nie wirklich die Patentantwort für mich gefunden. Das glaube ich immer so ein bisschen tagesformabhängig. Zwei Dinge, die mich momentan so ein bisschen umtreiben vielleicht, ist einmal der Einfluss des UTMB auf die ganze Szene mit diesen Bi-UTMB-Races, die jetzt nach und nach da alle aus dem Boden sprießen, angefangen mit dem Aufkaufen vom Mozart mit der Aufnahme des Mozart 100, Lavaredo, Talavera in Australien, bis zu dem Punkt, dass jetzt die Golden Ticket Races für Western States auch so ein bisschen UTMB gebrandet sind, weil ja Western States auch irgendwie da mitmischt in dieser UTMB-Familie. Das ist eine Entwicklung, wo ich aktuell nicht weiß, ob ich es durchweg positiv finden soll oder durchweg negativ. Sicherlich hat es den einen oder anderen positiven Aspekt, aber wenn man mehr drauf rumdenkt, findet man auch durchaus negative Punkte, die sowas haben kann, wenn es so eine Monopolstellung. Oft wird es verglichen mit der Ironman-Debatte, die man im Triathlon irgendwann vor 10, 15 Jahren geführt hat. Ja, ist schwierig. Ich beobachte es auf jeden Fall und habe noch kein hundertprozentiges Gespür, ob ich da jetzt pro oder contra am Ende des Tages dafür oder dagegen bin. Und die andere Sache, ich war immer ein großer Gegner, gibt es auch, glaube ich, Blogbeiträge über dieses bezüglich Trailrunning, Organisation in Verbänden und Vereinen, weil ich jetzt einmal nicht der typische deutsche Vereinsmeierer bin und da eh kein großer Fan davon bin, aber zum anderen, weil ich gesagt habe, ja, Trailrunning ist ja hier run-free und keine Regeln und jeder macht das, wie er das für richtig hält und wir brauchen da keinen Verein, der sich da überall drüber stellt und probiert, irgendwas zu regulieren und zu tun. Aber gerade jetzt in Bezug auf die Trail-WM in Innsbruck, die ja nächste Woche stattfindet, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, wie es dann mit der Nominierung der Athleten so ein bisschen hin und her ging, weiß ich auch nicht, ob es am Ende des Tages vielleicht besser wäre, wenn wir so einen Trailrunning-Verband oder einen Dachverband hätten, losgelöst vom Leichtathletikverband und dem Berglaufsport, der sich eben gezielt um diese Athleten im Trailrunning kümmert und dann auch gerade dann so eine Organisation bei der Weltmeisterschaft mit Nominierung etc. pp. In die Hand nimmt und da einheitliche Standards schafft für alle. Weil dann schafft man es, glaube ich, auch ein Team auf die Beine zu stellen, das auf jeden Fall vorne mitspielen kann und wettbewerbsfähig ist. Ist das jetzige bestimmt auch. Aber auch dann alle Leute mitzunehmen und junge Sportler zu motivieren, sich vielleicht irgendwo doch nochmal ein bisschen mehr zu pushen, dass sie sich qualifizieren können für das Team, für den WM-Lauf etc. pp. Weil sonst, glaube ich, werden wir über kurz oder lang von den anderen Nationen, von den klassischen Berglauf-Trail-Sport-Nationen abgehängt, wenn wir da keine Struktur reinbringen. Deswegen bin ich aktuell so ein bisschen mehr pro Trailrunning-Verband, der das alles so ein bisschen dachmäßig in die Hände nimmt und probiert zu organisieren und auf ein Level zu heben.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie die WM ausgeht. Es gibt ja einige Namen, die überraschenderweise nicht auf irgendwelchen Listen stehen, wo man sich eigentlich gedacht hätte, theoretisch hätten die ja nominiert werden müssen für ihr Land, ne? Wo du dir denkst, was ist da eigentlich los? Möchte jetzt hier keine Namen nennen und erstmal keine Debatte lostreten, ja. Allein aus Respekt vor den Athleten, die da jetzt starten dürfen, weil
genau,
ich
absolut,
sag
mal, ja.
es trifft, es hat auf jeden Fall keine Falschen getroffen, die da sind. Es fehlt vielleicht der eine oder andere, aber ich meine, das Kontingent ist ja auch immer begrenzt, ne, für der Menschen, die da starten dürfen. Deswegen, wie du sagst, wenn es so einen Verband gibt, der sich auch das ganze Jahr darum kümmert oder zwischen den WMs sich darum kümmert, die Leute zu fördern, das gehört ja auch mit dazu, ne, die Förderung, weil Trailrunning ist ja bei uns, auch wenn wir jetzt in den letzten Jahren, ich meine, die Ida hatte ich ja bei mir, die das ganze Jahr sehr professionell betreibt, aber die ist ja, die muss ja nebenbei auch noch studieren. Also ich meine, die ist ja auch kein Vollprofi, wie man das vielleicht kennt von anderen Nationen oder aus anderen Sportarten, sondern die wird auch irgendwann anfangen müssen zu arbeiten. Also Trailrunning ist auch Arbeit auf dem Level, die Leute da betreiben, aber du weißt, was ich meine. Also mit Bürojob und so, und die hat ja nicht umsonst Architektur studiert, um da vielleicht auch irgendwann mal vielleicht mit Geld zu verdienen. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob das nicht besser wäre, wenn wir das Ganze auf professionelle Beine stellen würden, ohne die Vereinsmeierei, die wir dann regelmäßig bei Olympia zum Beispiel sehen. Ist dann das große Negativbeispiel. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ja, und die UTMB-Geschichte, das hat uns bisher halt, also tolle Bilder gebracht, ne? Wie du sagst, wird auf Eurosport, läuft jetzt Trailrunning. Das ist das Positive, was ich sehe.
Ja.
Du kannst dich sonntags morgens hinsetzen und wie du den Hannover-Marathon guckst, kannst du irgendeine Trail-Veranstaltung bei UTMB gucken, ne? Oder in Ironman oder so. Ist halt immer so die Geschichte.
Und ich meine, das Live-Coverage beim UTMB, das ist mega. Also ja. Wenn du dieses UTMB-Wochenende da, das Live-Cover auf deren Seite und auf YouTube verfolgst, das ist also Weltklasse. Da wüsstest du nicht, was du da jetzt noch groß anders machen solltest. Wenn du überlegst, wo die teilweise dann filmen und den Stream dann da aus welchen Regionen senden. Und das machen die ja mittlerweile auch dann für Istrien zum Beispiel. Jetzt ein Rennen, was jetzt nicht ganz so auf dem Radar von vielen Leuten ist, aber auch da gibt es dann genau dieses Coverage und da bringt es dann schon was, wenn man da so einen großen Player mit drin hat. Aber schwierig.
Ja, wenn es einfach wäre, wäre es Fußball.
Ja, genau.
Irgendwie. Wobei es da ja auch wieder Dramen gab, glaube ich, am Wochenende habe ich auch nur so am Rande mitbekommen. Ja. Bin ja schon lange raus aus der Geschichte mit dem Fußball. Aber ja, tja, danke Steve für die Nachdenkantwort. Helmut, schön, dass du dir in deiner Vergangenheit darüber Gedanken gemacht hast bei deinen Läufen, was du antworten kannst. Das finde ich gut. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Hier bei den Trailtypen gehört das letzte Wort immer dem Trailtyp. Du darfst gerne noch sagen, wo man dir folgen kann, warum man dir folgen sollte. Die letzten Worte gehören dir quasi.
Genau, man kann mir folgen unter uptothetop.de. Das ist quasi mein alter Blog, wo jetzt rudimentär mal irgendwann ein bisschen was hochgeladen wird. Unter dem Hashtag findet man mich auch auf Instagram, bei Twitter, glaube ich, mit unterstrich.de, wobei da auch relativ wenig Input ist auf Twitter. Ich habe einen YouTube-Channel mit ein, zwei Videos zu Rennen und Schuh-Reviews, auch unter uptothetop, glaube ich, auf YouTube. Genau. Und für das Rennen unter cityundtrail.de oder cityundtrail auf Instagram. Da könnt ihr euch dann auch zu gegebener Zeit für 2024 anmelden. Außer der Sascha und der Waschtel, ja, weil die
sind ja quasi
da schon übernehme ich das dann, gell? Ihr seid gesetzt. Ja.
Okay. Vielen Dank. Steve, war schön mit dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und vielleicht hört man sich ja in Zukunft nochmal hier auf diesem Kanal oder sonst irgendwo.
Sehr gerne.
Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Mach's gut. Bis dann.
Und wir sehen uns 2024.
Kann ich nicht verstehen. Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen.
Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnersdoc.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.